Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Bekannte er und leugnete nicht, er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Begradigt den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Auch Pharisäer waren gesandt worden. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, das Wort des Jahres 2023, habe ich kürzlich gehört, lautet Krisenmodus. Ja, das muss man nicht groß erklären. Vielleicht war ja die Welt vorher auch schon im Krisenmodus, aber seit ein paar Jahren hat sich unser Bild von der Welt verschoben. Es ist uns bewusst geworden, dass wir im Krisenmodus leben. Die Krisen sind mehr und intensiver geworden und uns näher gekommen. Ich verzichte darauf, die Beispiele zu nennen, die wisst ihr alle zur Genüge. Es kommen dauernd noch neue dazu. Im Krisenmodus haben auch die Leute zur Zeit Jesu gelebt und auch schon vorher. Als Israel von den Griechen besetzt war, da ging es den Menschen nicht gut und unter den Römern ging es ihnen auch nicht gut. Das führte dazu, dass die Leute irgendwie sich gesehnt haben nach einer Veränderung. Es brach so eine Art Endzeitstimmung auch auf. Man hatte das Gefühl, es muss jetzt irgendwas geschehen. Und als Johannes auftritt, der es wohl immerhin fertiggebracht haben muss, eine große Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf sich und seine Botschaft, sodass die Obrigkeit aus Jerusalem der Sache nachgeht und Priester und Leviten zu ihm sendet mit der Frage, wer ist denn das eigentlich? Das ist vor allem ein politisches Interesse, wenn das sich um den Gesalbten, um den Messias handelt, dessen Job war es, die Römer aus dem Land zu treiben und das alte Reich wiederherzustellen. Also es gab dauernd Aufstände auch zu jener Zeit. Und wenn also Johannes der Messias wäre, dann würde das ganze System würde ins Wackeln kommen. Und man hat erwartet, dass in dieser Endzeit Elia auftritt, von dem ja auch die Rede ist. Elia, der ist ja nicht gestorben, sondern der wurde entrückt. Und es gab eine Prophezeiung beim Propheten Maleachi, dass in der Endzeit eben Elia kommt. Und der Prophet ist eine, der sollte auch kommen, der Prophet ist eine Weissagung von, aus dem Buch Deuteronomium von Moses, der sagt, in der, am Ende wird ein Prophet wie ich auftreten. Also das waren so die Figuren der Endzeit zusammen mit dem Gesalbten, von dem man, wie gesagt, erwartet hat, der also Priester und König war und von dem man erwartet hat, dass er Israel in den alten Grenzen des Davidreiches wiederherstellt. Johannes sagt, dass er all das nicht ist. Bei den Synoptikern ist es schon. Die Synoptiker sehen Johannes als den Elia und den Propheten an, der vor dem Gesalbten hergeht. Aber Johannes selbst sieht sich nur als Stimme eines Rufers in der Wüste. Und als dann nochmal nachgefragt wird, warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, dann antwortet er, ich taufe, um den, der mitten unter euch steht und den ihr nicht kennt, bekannt zu machen. Und so wird es dann auch geschehen, als Jesus, als da ein Täufling ist, auf den der Geist niederkommt und bleibt, versteht Johannes, das ist der, auf den Israel wartet, und schickt seine Jünger zu ihm. Also das ist die Weise, wie er Jesus, eine Weise, wie er Jesus bekannt macht, aber das ist nicht die einzige Weise. Das Problem, dass Jesus bekannt ist und doch nicht erkannt wird, das durchzieht ja das ganze Evangelium. Wird immer wieder gefragt, wer er ist. Das Problem ist, ob wir ihn als den erkennen können, der in unsere Finsternis, in unseren Krisenmodus das Licht bringt. Und insofern geht Johannes mit seiner Person und seinem Wirken darüber hinaus, nur auf den damaligen Jesus hinzudeuten und zu sagen, der ist es. Wie geht er darüber hinaus? Einmal durch seine Wahrhaftigkeit und seine Bescheidenheit. Also er hätte sich ja durchaus geschmeichelt fühlen können, nachdem da der Jerusalemer Adel kommt und fragt, ob er nicht einer der endzeitlichen Gestalten ist. Hätte ja vielleicht ja sagen können, vielleicht dachte er das, keine Ahnung. Aber er hat sich so nicht gefühlt. Er bleibt wahrhaftig. Nein, ich bin nicht der Gesalbte. Er maßt sich nichts an. Er bleibt ganz schlicht bei dem, was er ist und will nichts sein, was er nicht ist. Und das gilt auch als im zweiten Kapitel, im Johannesevangelium seine Jünger in Streit geraten mit jemandem und dann zu ihm kommen und sich beklagen und sagen, der Mann, der bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, den du getauft hast, der tauft jetzt auch und jetzt kommen alle zu ihm. Also die Johannesjünger neiden Jesus den Erfolg. Was sagt Johannes? Kein Mensch kann etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr wisst, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern nur vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, das Volk kommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, er selbst, Johannes, der dabei steht und ihn hört, ist voller Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun bei mir vollendet. Er muss wachsen, ich aber geringer werden. Also sich mitzufreuen, dass sozusagen der Konkurrent Erfolg hat. Das ist schon eine größere Sache. Da muss das eigene Ego schon etwas kleiner geworden sein. Und genauso auch bei diesem Wunsch, er muss wachsen, ich aber geringer werden. Gewöhnlich haben wir es lieber umgekehrt. Die anderen sollen geringer werden und man selber wachsen. Das war ja irgendwie auch die Philosophie, mit der wir die meiste Zeit unseres Lebens gelebt haben. Immer schneller, immer mehr, immer besser, immer weiter. Aber hier geht es darum, dass ein anderer wächst und man selbst geringer wird. Also die Person des Johannes wahrhaftig und demütig. Und seine Botschaft oder auch, das gehört noch dazu, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ich bin nicht der Rufer. Ich bin nur die Stimme dieses Rufers. Es gibt einen Rufer und die Stimme muss sozusagen hören, was der Rufer sagen will und dann sagt sie das. Anscheinend hat der Rufer halt keine Stimme. Keine, die man so im Äußeren hört. Das heißt, er versteht sich selber eigentlich als einen Hörenden und sonst nichts. Er ist die Stimme eines Rufers in der Wüste. Er muss hören. Und was er hört, ist, begradigt den Weg für den Herrn. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass man eine Autobahn baut ohne Kurven, sondern da geht es um unser eigenes Herz, um den Weg, den unser Herz uns führt. Und der ist voller Bögelchen. Da gibt es mal eine Kurve nach rechts, weil wir irgendwas ausweichen, was uns nicht angenehm ist, wovor wir uns drücken, was wir vermeiden. Dann gibt es das Bögelchen nach links, weil wir unbedingt etwas haben wollen. Liegt zwar ein bisschen vom Weg ab, aber es ist so schön, dann wollen wir es eben haben, machen das Bögelchen nach links. Ja, was wäre denn da die Begradigung des Weges? Das kommt nach meinem Empfinden dem sehr nahe, was vom heiligen Benedikt gesagt wird, was der lebt, nämlich er wohnt in sich selbst. Und das bedeutet, wie der Papst Gregor erläutert, es bedeutet, dass Benedikt stets wachsam auf sich achtet, sich immer unter den Augen des Schöpfers sieht, sich alle Zeit prüft und das Auge des Geistes nicht außerhalb seiner selbst umherschweifen lässt. Also er achtet, er achtet wachsam auf sich, auf das, was in seinem Innern vorgeht. Er lässt in sein Bewusstsein kommen, was ihn bewegt, und dann achtet er darauf, er bleibt irgendwie dabei. Unter den Augen des Schöpfers, das übersetze ich für mich in so einem unbegrenzten Horizont, also er lässt die eigenen Absichten weg. Er lässt sich nicht dazu verführen, mit dem, was ihn bewegt, es animiert uns ja sofort, wenn es nicht angenehm ist, es anders haben zu wollen oder irgendwas verbessern zu wollen oder dergleichen. Nein, das schränkt immer unseren Horizont ein. Er achtet auf sich in so einer Offenheit. Er lässt es sein, wie es ist, und bleibt mit der Aufmerksamkeit dabei. Er prüft sich alle Zeit. Das ist das Dabeibleiben. Also er muss langsam sehen, was das ist, was uns bewegt, wohin es, zu welchem Handeln es uns treibt und vor allen Dingen, aus welcher Quelle es kommt. Was für ein Geist ist es denn, der uns da bewegt? Worum geht's denn wirklich? Suche ich meinen Vorteil? Will ich es mir bequem machen? Worum geht es mir eigentlich? Was bewegt mich denn? Und er lässt das Auge des Geistes nicht außerhalb seiner selbst umherschweifen. Also er denkt nicht rum, das Auge des Geistes. Das sind die Gedanken, die sich mit allem Möglichen beschäftigen können, die umherschweifen. Das macht er nicht. Er geht nicht ins Denken. Er bleibt mit der Aufmerksamkeit bei dem, was in seinem Innern geschieht, und das in so einem offenen Horizont. Dann wird der Weg gerade, weil sich darin klärt, was mich wirklich bewegt, was ich wirklich will, was wirklich zu mir passt, zu dem, der ich wirklich bin. Und also jenseits der Oberfläche von es gefällt und es ist angenehm und ich hätte gern und. Das geht weit darüber hinaus, den historischen Jesus auf den aufmerksam zu machen. Und es betrifft auch uns. Dieser Satz, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der hat so was Zeitloses. Der, den wir nicht kennen, der das Licht ist, der steht auch mitten unter uns. Und wenn man Johannes dem Täufer folgt, dann haben wir die Chance, ihn zu erkennen durch Wahrhaftigkeit, durch Demut und indem wir unseren Weg begradigen, indem wir auf unser Inneres achten, in Offenheit dabei bleiben, bis wir merken, was ist. Ja, und was haben wir davon? Ich finde, dass die Lesung darauf eine ganz schöne Antwort gibt. Wir haben davon, dass uns eine frohe Botschaft gebracht wird. Die frohen Botschaften, die sind ja in unserer Zeit selten geworden. Und die frohe Botschaft, um die es hier geht, ist eine, die sozusagen über unsere Welt hinausgeht. Denn mag die so friedlich und voller Wohlstand sein, wie sie will, das löst ja noch nicht das Problem des Todes. Also man kann sich hier austoben, wie man will, aber irgendwann ist es halt auch damit zu Ende. Die frohe Botschaft, die gebracht wird, ist die, dass wir zur Welt Gottes gehören. Also das eröffnet uns einen total anderen Horizont. Es ist kein Zufall, wenn ihr euch erinnert, das Evangelium endete mit dies geschah in Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am Jordan endete auch der Machtbereich der Römer. Und Johannes tauft auf der anderen Seite, da wo die Römer nimmer waren. Also was jenseits, es geht um etwas, was jenseits ist von Macht und Politik. Nicht, dass es keine Auswirkungen darauf hätte, aber es überschreitet das ganz einfach, diesen Bereich. Wir haben oft, oder ich habe oft den Eindruck, Politik ist bei uns alles, also darum, alles dreht sich darum. Ja, ja, das ist wichtig, weil wir ja ein Leben in dieser Welt führen müssen. Aber die Botschaft, die hier gebracht wird, die frohe Botschaft ist, dass unser Leben über diese Welt hinausgeht. Und das macht, dass man den Abstand und den Überblick hat, um diese Welt überhaupt gestalten zu können. Das kann man nur, wenn man nicht komplett in sie verstrickt ist. Und dann werden alle geheilt, deren Herz zerbrochen ist. Das sind wir irgendwie alle. Wir alle haben Teile, die wir abspalten mussten, weil wir sie nicht ertragen konnten. Und da wird zugesagt, dass durch das Licht etwas geheilt wird, etwas ganz wird. Und den Gefesselten wird Befreiung verkündet. Oh, wir sind so vielfach gefesselt von stehen unter den Zwängen, dies zu tun und jenes zu müssen und das erreichen zu müssen, weil wir glauben, dass ohne dies unsere eigene Welt untergeht und brauchen hier einen Titel und dort einen Erfolg und unbedingt dies und dies müssen wir kaufen, als hinge unser Leben davon ab. Also es gibt so viel, was uns unter der Knute hält. Und da wird angekündigt, dass die Gefesselten befreit werden. Die Folge ist, von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Freude. Mehr noch, meine Seele soll jubeln über meinen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, das haben wir gerade gehört, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Gerecht zu sein vor Gott, also das heißt ja irgendwie auch gerichtet, also repariert. Wir verwenden ja manchmal, sagen wir, er hat sein Fahrrad gerichtet, das heißt repariert, wieder ganz gemacht, den Reifen geflickt oder sowas. Also wir werden gerichtet, sodass wir die sind, die wir wirklich sind, die wir von Gott her sind. Ich komme bei mir an. Ich bin der Mensch, der ich bin. Ich werde irgendwie ganz und heil. Das ermöglicht ein Leben ohne angezogene Handbremse. wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Ach, Hochzeit ist das schönste Fest. Es sind alle gut gekleidet, voller Würde und Ehre und so. Also das hat so was Hoheitliches. Das ist so voller Würde, worum es da geht. Das ist die Wirkung, wenn wir das Licht erkennen, wenn wir unseren Weg begradigen. Dass es in uns selbst Licht und ganz wird. Dass wir bei uns selbst ankommen. Dass wir in uns selbst gründen. Und nicht in dem, was wir haben oder erstreben. Ein bisschen was davon ist zu erfahren in der Meditation. So wie wir das hier üben. Was ich vorhin von Benedikt gesagt habe, dieses Wohnen in sich selbst, das ist die Weise, wie wir hier Meditation üben. Und darin ist in aller Nüchternheit etwas von der Freude und dem Licht und der Würde zu erfahren, die von Gott kommt. Und die uns helfen, in dieser Welt im Krisenmodus den Kopf oben zu behalten und die Schritte zu tun, die zu tun sind.